Ja, ich denke einfach nicht zu viel dran. Also ich muss gestehen, bevor ich diese Chopin-CD aufgenommen habe, gab es nicht wenige Leute, die mir wärmstens davon abgeraten haben, dieses Repertoire gerade einzuspielen. Aber was mir wichtig ist, ist trotzdem, egal was ich jetzt aufnehme, dass ich voll dahinter stehen kann, weil andererseits sehe ich nicht den Sinn ein, wieso ich etwas aufnehmen muss, wenn es für mich musikalisch nicht ein absolut dringendes Bedürfnis ist. Und das war es in diesem Fall auf jeden Fall.
Woher kam das Bedürfnis? Woraus hat sich das gespeist?
Nun, ich würde sagen, Chopin hat mich immer viel beschäftigt, schon während meinem Studium. Und ich habe auch die vier Balladen während meines Studiums schon erlernt und hat mich immer wieder begleitet bei Konzerten. Ich habe manchmal alle Balladen gespielt und dann wieder nur eine. Und es hat sich über Jahre verfestigt, quasi in meinem Repertoire. Und irgendwann kam dann halt der Moment, das war auch im Chopin, ja, vielleicht hat das schon ein bisschen darauf abgefärbt, aber eben nicht eigentlich als Projekt im Rahmen dieses Chopin-Jahres gedacht.
Wie muss man sich so einen Reifeprozess, so eine Aneignung vorstellen? Gibt es da gewisse Phasen? Gibt es da einen Punkt, wo man sagt, jawohl, jetzt ist mein Spiel, jetzt ist meine Aneignung, meine Interpretation so weit gediehen, dass ich sie als gültig ansehe und ja, das Kind quasi von der Leine lasse?
Ja, das kann man so sehen. Allerdings würde ich immer noch sagen, ich meine, ich habe die CD jetzt vor fast 3 Jahren aufgenommen. Und jetzt bin ich wieder auf Tour mit dem Programm und bemerke, dass ich schon wieder sehr viele Sachen anders sehe. Also ich glaube, es gibt einen Punkt, wo man sagen kann, ab jetzt kann ich das Werk im Konzert spielen und auch einigermaßen das überzeugend rüberbringen. Aber dann, ich glaube, an den Punkt, wo man sagen könnte, jetzt habe ich die letztendlich gültige Fassung gefunden, den gibt es einfach nicht.
Also eher die Interpretation als, oder die Vorbereitung als Basis, auf der man das Wagnis eingeht, sich dieser Tagesform dann auch ein bisschen auszusetzen.
Ja, ich würde da gern Arthur Schnabel zitieren. Der hat mal gesagt, das war zwar über Beethoven, aber das kann man auf Chopin auch applizieren. Das ist Musik, die besser ist, als man sie spielen kann.
Das klingt ja fast desillusionierend.
Nein, ist es nicht. Das ist ja eine Freude, weil das heißt, dass so viel drin ist in dieser Musik, dass egal wie ich sie spiele, es gibt immer nur einen Aspekt, den ich nicht beleuchten kann. Es ist wie wenn man sich eine Statue vorstellt und man steht davor. Man sieht ja die Statue nicht aus allen Richtungen gleichzeitig. Und so ist, glaube ich, auch sind große musikalische Meisterwerke. Man kann sie aus vielen verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Das bringt auch mit sich, dass man nie wirklich müde wird, die Stücke wieder und wieder im Konzert aufzuführen.
Wie gehen Sie vor, wenn Sie sich solch ein Stück aneignen?
Also ich würde sagen, zuerst einmal solche Stücke kenne ich schon, bevor ich sie eigentlich einstudiere. Und dann versuche ich erstmal den Notentext natürlich technisch mir anzueignen. Und mit der Zeit muss es dann quasi, es muss die Blutschranke überwinden und ein Teil meiner selbst werden. Erst dann fühle ich mich richtig wohl, um es auch weiterzugeben. Vorher ist es eher so, dass es in mir selbst noch ein Prozess stattfindet, wo ich rausfinden muss, wie ich mit diesem Stück umgehen kann.
Das klingt sehr nach einem Dialog, nach einer Zweisamkeit mit einem Musiktext. Nun spielen Sie Chopin, relativ prominente Stücke, Werke, die sehr präsent sind auf dem musikalischen Markt. Sie haben auch konzertiert mit dem Gesamt der Beethoven-Sonaten, also auch das ein Werkkanon, der sehr präsent ist im Musikleben. Ist das immer wirklich nur ein Dialog, ich und das Stück, oder spielen bekannte Interpretationen oder Meilensteine der Interpretationsgeschichte bei dieser Aneignung auch eine Rolle?
Indirekt sicher schon. Dazu muss ich sagen, dass ich sehr jung schon kennengelernt habe, in sehr vielen verschiedenen Interpretationen.
Ihr Vater ist Klavierlehrer.
Ja, richtig. Und er war ein leidenschaftlicher Musikhörer, ist es noch immer. Und da habe ich einfach das gesamte Repertoire schon mal gehört, bevor ich 15 war wahrscheinlich. Und ich habe danach aber auch eine Zeit lang mich nicht so sehr mit diesem Mainstream-Repertoire beschäftigt, also vom Hören her. Und ich glaube, dass man irgendwann ist dann in mir die Einsicht gereift, dass egal von wem und von wie bekannten Leuten ich diese Stücke gehört habe, dass das nicht so eine wichtige Rolle spielt und dass man da ohne Komplexe eigentlich an diese Werke heran muss. Und das Argument, das sagt, das ich immer wieder höre, das ist doch schon so runtergespielt und so weiter. Wenn ich mir dann die Konzertprogramme anschaue, dann denke ich, im Prinzip, in der Vorstellungskraft ist das so, aber oft ist dem in der Realität eigentlich nicht so. So viele Leute spielen zum Beispiel gar nicht mal die Beethoven-Sonaten heutzutage. Also,
ja. Oft das Schicksal, dass diese Pendelbewegung jetzt ins Gegenteil umschlägt und so fünfte Sinfonie von Beethoven im Konzertsaal zu hören, ist eine absolute Rarität wahrscheinlich, ne?
Ja, genau, so ist es.
Stichwort Beethoven und Chopin sind ja, obwohl da zeitlich kein allzu großer Abstand dazwischen liegt, hinsichtlich der musikalischen Faktur, hinsichtlich der technischen Anforderungen doch sehr unterschiedliche Dinge. Wie ist das? Stellen Sie das im Prozess der Aneignung fest, dass unterschiedliche musikalische Handschriften, Beethoven, Chopin oder Balakirev haben Sie auch gespielt, unterschiedliche Herangehensweisen und Formen der Annäherung bedürfen?
Ja, das ist unvermeidlich. Also wenn Sie schauen, bei Beethoven ist der Rhythmus zum Beispiel, das rhythmische Empfinden ist ein ganz anderes als bei Chopin. Um nur ein Beispiel herauszunehmen, wenn ich bei Beethoven mich relativ metronomisch an den Text halte, dann habe ich schon eine recht gute Annäherung. Und was das eigentliche rhythmische Empfinden nachher sein sollte. Wenn ich das bei Chopin tue, dann habe ich erstmal eine Karikatur. Und natürlich gibt es andere Unterschiede noch mehr. Ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Chopin nicht nur Beethoven nicht mochte, sondern dass er wirklich hat versucht, ihn zu ignorieren in allem, was er gemacht hat. Es ist ihm nicht ganz gelungen, weil seine zweite Klaviersonate dann doch quasi ein Abklatsch ist von Beethovens Opus 26, wobei man zu seiner Verteidigung sagen muss, dass seine Sonate wahrscheinlich sogar besser ist als die von Beethoven.
Sie stellen Ihre Chopin-CD derzeit im Rahmen einer sehr prestigeträchtigen Tour vor. Da begegnet man ganz wunderbaren Namen, Wien, Paris, nun in Berlin. Eigentlich eine ganz fantastische Geschichte. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie diese so wohlklingenden Auftrittsorte ausgewählt? Hinter dieser etwas verklausulierten Frage steckt einfach auch so ein Stück weit die Bewunderung und die Neugierde. Wie hat er denn das geschafft?
Ja, ich zuerst einmal die Idee hatte ich, nachdem dieser Artikel in Gramophone erschienen ist. Und dann habe ich einfach für mich allein festgestellt, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und wenn man etwas wirklich will, dann findet man meistens Mittel und Wege, um es zu bewerkstelligen. Ja.
Große Orte, die aber auch ganz unterschiedliche musikalische Traditionen haben. Also wenn ich mir so vorstelle, was bedeutet Chopin für Paris? Das ist eine ganz andere Sache als die Arrondierung von Chopin in einer Musiklandschaft wie Wien. Wenn man sich da mal anschaut, welche musikalischen Namen Wiener Eigengewächse Chopin da groß gemacht hat. Denkt man so eine historische Folie mit als Interpret oder ist es dann einfach nur noch ein anderer Konzertsaal?
Nein, das glaube ich nicht. Also es spielt schon eine Rolle und ich merke es auch jetzt gerade in dieser Tour, wie unterschiedlich das Umfeld ist in all diesen Städten und wie anders das auch jedes Mal empfunden wird. Und das ist für mich aber auch ganz spannend, weil Sachen, die am Ort A vielleicht besonders hervorgehoben werden, an Ort B eher vielleicht sogar kritisiert werden. Und da sieht man, dass es doch allein von der Kulturtraditionen doch sehr große Unterschiede in der Rezeption gibt. Anmerken möchte ich dazu, in Wien hat Chopin seine erste Ballade komponiert. Das ist vielleicht nicht so weit bekannt, aber es ist schon interessant, wenn man sich das mal vergegenwärtigt.
Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ja, ich habe jetzt ein Projekt, das sich eher um Liszt drehen wird und darüber hinaus, da bin ich jetzt dabei, darüber nachzudenken, da möchte ich aber noch nicht drüber sagen. Aber die nächste CD wird eine reine Liszt-CD sein, so viel steht jetzt schon fest.
Gerade diese Firnis der Tradition ist ja im Fall von Liszt, ich würde mal behaupten, noch größer als im Fall von Chopin, eben wegen der sehr präsenten Persönlichkeit, wegen der Schnurren mit diesem pseudoreligiösen Anwandlungen, dann die Interpretationsgeschichte, die ihn als Klavierkomponisten verurteilt. Also zum Beispiel, man kann ja bis heute noch im Musikführer nachlesen, Klavierkonzerte von Liszt, Orchesterpart taugt nichts. Das ist nur so ein gefälliger Teppich, damit der Solist eine, ja, mehr oder weniger selbstzweckhafte Virtuosität darüber entfalten kann. Das sind letztlich Vorurteile, die zwar gewachsen sind, aber das ändert ja nichts an der Sache, dass es sich um Vorurteile handelt. Ist das für Sie nochmal eine besondere Herausforderung, hier diesen ganzen Staub, diese Schichten nochmal zur Seite zu kehren?
Ja, das ist mir schon ein Anliegen, weil ich glaube, dass das tatsächlich unberechtigt ist. Auch gerade die Orchestrierung seiner Klavierkonzerte finde ich, sie haben eine sehr eigene Farbe, aber das, gerade das macht den Charme aus. Und vieles auch, man muss ja bedenken, dass er der Erfinder der symphonischen Dichtung ist auch und der große Förderer von Wagner und. Also nicht nur als Musiker, sondern auch als Menschenfreund, eine große Persönlichkeit. Vielleicht hat der Neid auch etwas ihm übel mitgespielt, weil er einfach zu sehr nach allen Richtungen ausgestrahlt hat.